Ja, schön heute hier zu sein. In der letzten Predigt unserer Reihe über Ostern. Und da sind wir ja als eine Kirche mit den verschiedenen Standorten unterwegs in derselben Reihe und haben uns die Auferstehung Jesu aus verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Blickwinkeln angeschaut. Und ich möchte heute auf einen Blickwinkel kommen, mit dem, glaube ich, eigentlich alles zusammenhängt. Nämlich die Frage, ist sie überhaupt passiert? Also ist ja schön und gut, wenn wir jetzt hier singen vom leeren Grab, ist ja schön und gut, wenn wir jetzt hier singen von unserer Auferstehungshoffnung und von einem besiegten Tod. Aber das Ganze ist ja auch dann nur wirklich, macht ja auch dann nur wirklich Sinn, wenn Jesus auch wirklich auferstanden ist. Ansonsten singen wir uns hier schön was zusammen, aber eigentlich ja letztlich vielleicht nur für nichts, wenn dieses Ereignis auch nicht wirklich passiert ist. So, ich möchte mal starten mit einem kleinen Gespräch, was ich hatte vor ein paar Jahren mit ein paar Mormonen und einem muslimischen Freund. Weiß nicht, ob ihr die Mormonen kennt, das ist so eine amerikanische Religionsgemeinschaft im 19. Jahrhundert in den USA entstanden, durch einen Mann namens Joseph Smith, der gesagt hat, er hat eine Offenbarung von Gott bekommen, die Kirche Jesu wiederherzustellen. Und Mormonen glauben ein paar Sachen, die jetzt nicht so ganz mit dem zusammenpassen, was wir jetzt hier als Kirche vertreten. Mormonen glauben, dass es viele Götter gibt, dass Gott selber mal ein Mensch war und sich durch verschiedene Stufen zu einem Gott hochentwickelt hat, dass Jesus in Amerika gepredigt hat, der Garten Eden in Jackson County, Missouri war, die Juden mit dem Schiff nach Amerika. Ihr könnt verschiedene andere Sachen nennen, aber genau, keine Christen. Und mit meinem muslimischen Freund, mittlerweile ist er selber Nachfolger von Jesus und Christ, damals noch nicht, damals Muslim, bin ich zu diesem Mormonenstand in der Fußgängerzone gegangen. Und das ist ja die Sache, ne? Man hat mittlerweile in der Innenstadt von einer deutschen Großstadt alle möglichen Religionsgemeinschaften. Du kannst über Mormonen, Zeugen Jehovas, die Salafisten haben da ihren Stand in der City, witzigerweise mal direkt daneben, ein christlicher Stand. Also du läufst durch die Fußgängerzone und alle möglichen Religionsgemeinschaften buhlen irgendwo darum, die eine wahre Gruppe zu sein. Und jetzt sind wir heute mit allen möglichen Weltanschauungen und Religionen konfrontiert, wo wir uns fragen müssen, okay, warum sollte denn jetzt ausgerechnet unsere die richtige sein? Und ich bin also man kann natürlich auch den Weg gehen zu sagen, gut, alle haben irgendwie recht, klar, es gibt halt einen Gott und man nennt ihn nur jeweils anders, aber das Problem ergibt sich dann halt, wenn die Ansichten der verschiedenen Religionen so weit auseinanderklaffen, dass man sie nicht mehr, dass man unmöglich sagen kann, das meint ihr eigentlich dasselbe und benennt es nur anders. Also ob du jetzt sagst, es gibt viele Götter oder sagst, es gibt nur einen Gott, ist ein Unterschied. Ob du sagst, jeder von uns kann selber Gott werden und einen eigenen Planeten haben, wie die Mormonen das glauben, oder ob du glaubst, es gibt einen Gott und er allein ist der Anbetung aller Ehre würdig, wie Simon vorher gebetet hat, macht einen Unterschied. Ob du glaubst, dass Gott einen Sohn hat, das zu sagen wäre eine Sünde, oder ob du glaubst, du musst an den Sohn Gottes glauben, um gerettet zu werden, macht einen Unterschied. Du kannst unmöglich sagen, alle meinen eigentlich das Gleiche, aber nennen es nur anders. So, deswegen die Frage, warum sollte jetzt ausgerechnet das, was wir für wahr halten, woran wir glauben, worauf wir unser Leben auch aufbauen, das Richtige sein? Und ich bin gegangen eben zu diesem Stand in der Fußgängerzone, um da mal mit den Mormonen zu quatschen und mal diese Frage so zu stellen. Und ich habe das so gefragt, woher weiß ich, dass jetzt ausgerechnet der mormonische Glaube der richtige ist und jetzt nicht der islamische von meinem Freund hier oder meiner? Und dann habe ich gesagt, okay, ich weiß schon, was ihr jetzt gleich sagen wollt, weil Mormonen-Missionare sind geschult, folgende Antwort zu geben. Um zu wissen, dass das Buch Mormon wirklich von Gott kommt und der mormonische Glaube stimmt, musst du darüber beten. Und wenn es von Gott kommt, wird es dir der Heilige Geist zeigen. Und dann fragst du nach, wie genau? Dann sagen sie, ja, durch ein Brennen in der Brust, durch ein Gefühl, womit du einfach merkst, Gott spricht gerade zu dir. Und daran weißt du, der mormonische Glaube ist wahr. Und ich wusste schon, dass sie das jetzt gleich sagen würden. Darum habe ich gesagt, okay, ich greife mal vorweg, falls ihr das mir gleich sagen wollt, was ist denn dann mit dem, mit den warmen Gefühlen, die mein muslimischer Freund Shamil hier hat, wenn er in die Moschee geht und dort auch den Gebetsruf hört und es ihm, mit ihm was macht und ihn berührt. Du siehst im Internet so Videos, wo Leute anfangen zu weinen, wenn der Koran rezitiert wird, weil sie so tief im Herzen packt. Was ist denn mit mir? Ich gehe bei uns in der Kirche in Lobpreiszeiten rein, die mich auch total emotional mitnehmen. Wer von uns hat denn jetzt recht? Kann ja nicht alles gleichzeitig stimmen, weil unsere Glaubensrichtungen so unterschiedlich sind. Und wenn jetzt Gefühle die Grundlage sind, welche Gefühle hier sind denn jetzt dann die Grundlage? Eure, meine, seine? Und das ist jetzt keine unwichtige Frage, weil letztlich, je nachdem, was für einen Glauben du hast, damit dein ganzes Leben sich verändert. Also je nachdem, welche Glaubensrichtung du lebst, und da gibt es ja nicht nur diese drei, sondern noch viel mehr, sind es andere Gebote, die es da gibt, die dein tägliches Leben betreffen. Das hat Auswirkungen darauf, wie du dein Leben führst. Womöglich, wen du heiratest, wie deine Zukunft aussieht, wofür du Geld ausgibst, wie du deine Zeit einteilst, wie du deine Kinder erziehst, deine Werte, dein Charakter, dein Wesen. All das wird ja enorm geprägt durch die Glaubensrichtung, die du hast, wenn du eine hast. So, deswegen, wenn man jetzt aus einer Außenperspektive versucht, drauf zu schauen, wem sollte man jetzt glauben? Wenn man die Fußgängerzone in Stuttgart lang geht an so einem Samstagmittag. Den Salafisten, den Mormonen, den Zeugen Jehovas, den einen Christen, den anderen Christen. Wer unter all diesen verschiedenen religiösen Gruppen sollte jetzt die sein, der du deinen Glauben schenkst? Und manche sagen jetzt, gut, aber ich kann, das ist ja genau die Sache, das ist ja die Krux. Habe ich jetzt erst letzte Woche so ein Video gesehen, wo es um... Da gibt es gerade so eine Reihe, ich glaube bei Frag, über Glaubenssätze von Menschen, und da meint so eine Soziologin, ja, darum heißt es ja Glauben. Glauben heißt ja nicht Wissen, richtig? Hier kommen jetzt keine Amen, sehr gut. Weil biblischer Glaube ist nicht Wissen. Biblischer Glaube bedeutet Vertrauen. Das griechische Wort sogar für Glauben, Pistis im Neuen Testament, bedeutet Vertrauen auch. So, sein Vertrauen auf den Gott der Bibel zu setzen, der sich den Menschen in der Bibel offenbart. Und es sind so diese zwei Ebenen von Glauben. An Gott glauben und in Gott hinein glauben. Also du kannst an seine Existenz glauben, aber die Bibel setzt die meistens eigentlich voraus und spricht mehr über diese zweite Ebene, das sein Glauben in ihn hineinlegen. Darum geht es ja letzten Endes. Aber um das zu tun, um sein Vertrauen auf jemanden zu setzen, ist ja irgendwo auch wichtig zu wissen, ist denn die Person, ist denn dieser Glaube, ist diese Weltanschauung überhaupt vertrauenswürdig? Ja, so kaum einer würde, glaube ich, jetzt blind oder nur sehr naiv oder verrückte Menschen blindlings dem Nächsten vertrauen. Also sag mal, du hast ein kleines Geschwisterteil oder Kinder und suchst jetzt einen Babysitter. Wie würdest du es machen? Du setzt einmal auf die Straße raus und der Nächstbeste, der dir entgegenkommt, dem vertraust du jetzt einfach mal blind dein Geschwisterteil an oder dein Kind an und sagst, du bist jetzt der Babysitter oder könntest du Babysitter werden? Wer würde das machen? Ich nicht. Es gibt einfach Entscheidungen, die sind zu groß, zu krass, da tust du nicht einfach blind vertrauen. Und so da ist der Glaube auch einer. Und wenn du das trotzdem machst, kann es extrem schlimm enden. Ich kenne eine Frau, die hat jemanden, als Anhalter bei sich einsteigen lassen, ihm sozusagen blind vertraut, jemand, den sie nicht kannte, und wurde von diesem vergewaltigt. Es kann enorm katastrophale Folgen haben, wenn man blind vertraut. Und bezogen auf Gott ist das, wie gesagt, eine der wichtigsten Fragen des Lebens. Die Glaubensrichtung, für die man sich entscheidet, verändert unser ganzes Leben, wenn wir danach leben. So, deswegen, wenn wir das auf Glaube übertragen, wem oder was sollten wir da vertrauen? Der erste Missionar, der an der Tür klopft, der hat jetzt Glück gehabt. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Sorry, liebe Zeugen Jehovas, die Buddhisten, die waren schneller. Nein, das kann ja nicht sein. Aber an irgendwas muss man ja festmachen, warum man glaubt, was man glaubt. Irgendwas muss ja das, was man jetzt für glaubwürdig hält, wonach man lebt, die Glaubensrichtung, wenn man eine hat, vertrauenswürdig machen. Und ich glaube, viele Christen würden es auch ähnlich beantworten und würden sagen, ja, ich spüre das, wenn ich im Lobpreis bin und Simon Janicek hier im zweiten Chorus den Gitarrenriff hat und ja, dann mein Herz flattert, dann spüre ich einfach, dieser Gott der Bibel, er ist der Wahre. Deswegen bin ich Christ. Aber reichen denn diese Gefühle aus? Also erstmal, die Bibel ist voller Gefühle. Ich vertrete jetzt hier keinen kalten, nüchternen, komplett kopflastigen Glauben. Die Psalme quillen über davon, dass wir Gott mit Freude anbeten sollen, dass wir tanzen, dass wir jubeln sollen, dass wir unser Herz ausschütten sollen vor Gott. Unsere Emotionen gehören entscheidend zu einer Beziehung dazu, egal in jeder menschlichen Beziehung, aber auch in die Beziehung mit Gott. Aber ich glaube, wichtig ist auch da, wie bei jeder menschlichen Beziehung, Gefühle in die richtige Perspektive reinzubringen. Wer seine Ehe nur auf Gefühlen aufbaut, der ist schnell beim Scheidungsanwalt. Weil da wird nicht immer alles rosa-rot sein. Und wer seine Beziehung mit Gott nur auf Gefühlen aufbaut, wird früher oder später mal mit der Realität des Lebens konfrontiert werden und damit, dass die warmen Gefühle auch mal wieder weg sein können. Und jetzt ist die Frage, was machen wir als Christen dann? Sollen wir sagen, okay, Montag, Donnerstag, Sonntag packen wir Events in unsere Woche rein, damit wir den Emotionslevel möglichst weit oben halten. So machen es ja manche Christen mit Konferenzen, einfach auf möglichst viele Lobpreisabende, dass man beständig auf dem Achterbahn-Feeling oben ist. Ist es der Weg? Ich weiß nicht, das ist schon Arbeit genug, so einen Gottesdienst am Sonntag zu stemmen. Weiß nicht, würdet ihr jetzt 3 Gottesdienste die Woche hinbekommen? Wäre ein bisschen schwierig. So, das kann ja nicht der Weg jetzt sein. Und der Punkt ist ja auch, Christen haben Gefühle nicht für sich gepachtet. Also, wie gesagt, Muslime, Mormonen, Buddhisten, Hindus, die spüren auch alle was. Also was, wenn wir jetzt unseren Glauben begründen, hebt diesen denn ab davon? Wenn wir jetzt auch nur die Gefühle nennen, was hebt denn dann ab? Und vielleicht fragst du dich jetzt gerade die ganze Zeit, okay, lange Einleitung, schön und gut, aber was hat denn das jetzt eigentlich mit Ostern zu tun und mit der Auferstehung? Und ich sag dir, es hat alles, es hat sehr viel damit zu tun. Weil die Auferstehung Jesu von den Toten genau das letztlich ist, was den christlichen Glauben so hervorheben lässt. Und über gute Gefühle hinaus, über ein, das finde ich halt schön hinaus, über ein, das hätte ich halt gerne, das würde ich gerne so glauben hinaus, uns zeigt, dass dieser Glaube vertrauenswürdig ist. Dass diese Weltanschauung, dieses Evangelium vertrauenswürdig ist und wir darum daran glauben sollten. Und genau so tatsächlich haben auch die Apostel, die ersten Christen, die unterwegs waren, um zu predigen, den Glauben weitergegeben. Das ist ja mal interessant zu gucken, wie haben denn die ersten Christen evangelisiert? Sind die jetzt auf die Straße rausgegangen, haben den Leuten gesagt, hey, ich habe da eine Message für euch und wenn ihr daran glaubt, dann wird in eurem Leben alles immer super duper ablaufen, der Ferrari wird kommen und Gott wird euch segnen. Und hat so ein Petrus gepredigt? Hat so ein Paulus gepredigt? Ich glaube nicht, wenn wir uns das angucken in der Bibel, das lief ein bisschen anders ab. In der Apostelgeschichte finden wir sehr gut dokumentiert, wie die ersten Christen gepredigt haben und auch wie sie ihren Glauben begründet haben. Und eine so eine Begebenheit ist in Apostelgeschichte 17. Da steht Paulus in Athen vor einer Gruppe von Menschen, die alle nicht an den Gott der Bibel geglaubt haben. Also er ist quasi aus seiner jüdischen Blase rausgegangen, stand vor lauter Leuten, die nicht dieselben Vorannahmen hatten wie er. Das ist nämlich ja auch klar. Deswegen predigen wir auch so gerne zu Leuten, die jetzt vielleicht eher Namenschristen sind, einmal im Jahr an Weihnachten in die Kirche gehen, denen das nicht so wichtig ist, weil da hat man schon eine Grundlage, da kann man einfach ansetzen und wir sind ja auch oft dann, glaube ich, ein bisschen schüchterner, jetzt zu einem Hindu oder zu einem Atheisten oder zu einem Muslim hinzugehen und da zu predigen, weil da ist ein bisschen trickiger. Da kannst du nicht irgendwie an einen Glauben anknüpfen, der schon da ist und den halt quasi wiederbeleben und zur Aktivierung bringen. Aber Paulus hat genau das gemacht. Der hat sich nicht nur jetzt in den Synagogen rumgetrieben, sondern der ist auch zu den Leuten gegangen, die keinen Plan hatten von dem, was er glaubt, und hat Wege gefunden, wie er in ihr Denken hineintauchen kann, um das Evangelium reinzubringen. Und ich glaube, gerade hier in Pforzheim, Multikulti-Stadt, Menschen mit allen möglichen Glaubensrichtungen, darf das doch auch eine Realität werden. Ich sehe schon die Ranschitz und Aishas und so weiter, alle hier vor meinem geistigen Auge. Wir haben noch ein paar Plätze frei, die sind für die reserviert. So macht Paulus das, er geht nach Athen, predigt zu den Griechen und er ja, das ist mega spannend, wenn du so Apostelgeschichte 17 liest, das ganze Kapitel, die Wörter, die er verwendet, die Dichter, die er zitiert. Damit baut er eine Brücke zu ihren Herzen auf. Er redet wie sie, er kommt mit Beispielen aus ihrer Lebenswelt, nicht in Kanaanäisch, irgendwas, was ihnen so weit weg von ihrer Welt ist. Aber seine ganze Predigt läuft auf einen Punkt raus. Er baut seine Predigt auf und alles, was er über Gott, Glauben und Beten sagt, läuft auf das hinaus, was wir jetzt lesen werden. So die Höhe, der Höhepunkt seiner Predigt. Nicht nur ein Unterpunkt, sondern alles ist auf diesen Punkt gemünzt. Dort sagt er, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Er sagt, es gab Zeiten der Unwissenheit, die sind jetzt vorbei, jetzt ist Gott ruft alle Menschen aus allen Kulturen, allen Nationen, dass sie ihr altes Leben hinter sich lassen und Jesus nachfolgen, dass sie Christen werden, dass sie an das Evangelium glauben. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Er hat allen den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Also Paulus sieht in dieser Auferstehung Jesu den Beweis dafür, dass diese Message, Buße zu tun und sein Leben auf ihn auszurichten, glaubwürdig ist. Er steht vor einer Gruppe von Leuten, die keine Christen sind, gibt die Einladung Gottes weiter, ihr Leben zu ändern, Jesus nachzufolgen. Und wie macht er das? Indem er ihnen sagt, da ist ein Glaubwürdigkeitsstempel Gottes auf dieser Message. Da ist eine, das Ganze ist beglaubigt worden sozusagen. Damit ist gezeigt, dieser Jesus ist nicht nur ein Schwätzer, weil alle die Dinge, die er über sich behauptet hat, so schön und gut es auch ist, kann jeder behaupten. Jeder kann es über sich sagen. Jeder kann sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jeder kann sagen, ich bin der Brot, ich bin das Brot des Lebens. Jeder kann sagen, ich bin Gott, ehe Abraham war, bin ich. Ich bin der Existente, der Seiende, der schon immer da war. Jeder kann solche Dinge über sich sagen. Das ist an sich nicht schwer. Die Frage ist nur, wie machst du das auch, wie beglaubigst du das, was du da sagst? Und dass Jesus von den Toten auferstanden ist, zeigt, dass er nicht nur ein Schwätzer ist, sondern dass das, was er sagt, glaubwürdig ist. Und das ist auch eben genau das, was, glaube ich, im Gespräch, was ich jetzt da bringen würde, wenn man verschiedene Glaubensrichtungen hat und jeder kommt von seinen Gefühlen, wo ich hervorheben würde, okay, deswegen glaube ich an das Christentum, deswegen bin ich Christ. Und das sieht man schon eben an der Art und Weise, wie die verschiedenen Glaubensrichtungen entstanden sind, dass diese Auferstehung Jesu als ein historisches Ereignis im christlichen Selbstverständnis etwas ist, was es abhebt. Also schauen wir uns mal an, zum Beispiel, wie der Islam entstanden ist. Der islamischen Tradition nach gab es einen Mann namens Mohammed, der in Mekka gelebt hat und dort in der in dieser Höhle der Überlieferung nach sich befunden haben soll, und dann kam der Engel Jibril und schüttelt an ihm und sagt, lies im Namen deines Herrn. Vielleicht kennt ihr die Lies-Kampagne von Koranverteilungsaktionen in der Fußgängerzone, hängt mit diesem Vers zusammen. Und dann hat er diese Vision gehabt und ist dann rausgegangen, hat zu den Leuten gepredigt. So hat der Islam begonnen. Oder der mormonische Glauben, von dem wir es jetzt schon ein bisschen hatten. Joseph Smith gibt verschiedene Versionen davon, aber die offizielle der Mormonenkirche ist die, dass ihm Elohim, also das soll Gott der Vater sein, und Jesus erschienen sind und die haben ihm gesagt, er soll die Kirche wiederherstellen. Ausgehend davon hat er den mormonischen Glauben gepredigt. Oder der Buddhismus. Ich war vor ein paar Jahren in Indien, werde dieses Jahr, so Gott will, wieder hingehen. In dieser Stadt auch, Varanasi, das ist so das spirituelle Zentrum der Hindus und auch die Geburtsstätte des Buddhismus. Und ich stehe hier vor dem Baum, der Überlieferung nach der ist, wo Buddha seine Erleuchtung bekommen haben soll. Also er saß dort unter diesem Baum und als er dort war, hat er plötzlich die innere Erleuchtung, die Vision bekommen, wie die Realität um ihn herum zu verstehen ist und so weiter. Vielleicht noch ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Vielleicht habt ihr schon mal von dieser südkoreanischen Sekte Shin Chon-ji gehört, die treiben gerade in Deutschland massiv ihr Unwesen. Das ist eine Gruppe, die die Dreieinigkeit ablehnt und diesen Mann, Liman He, der macht sich selber im Grunde zu einer Art Mittler zwischen uns und Gott. Er sagt, die Bibel, die Offenbarung ist in Rätseln, in Gleichnissen geschrieben, die er auflösen kann. Und um gerettet zu werden, müssen wir die wahre Bedeutung der Offenbarung verstehen, die uns nur er erklären kann. Also brauchen wir de facto ihn, um überhaupt Christ sein zu können. Also er macht sich selber zu einem Art neuen Jesus. Er sagt auch, dass der Geist von Jesus in ihm lebt und dass er der versprochene Beistand ist, den Jesus vorhergesagt hat, womit er eigentlich den Heiligen Geist meinte. Ja, so, und die gehen in Freikirchen und tun damit Mafia-Methoden, die du dir nicht vorstellen kannst, als trojanische Pferde sich reinhocken, Leute ansprechen und einladen zu irgendwelchen Präsentationen, sich als Physiotherapiestudenten, Azubis auszugeben und so weiter, und um sie dann zu den Gruppen zu locken. Und dann nach einem halben, dreiviertel Jahr, wenn du so bearbeitet wurdest, dass du das glaubst, dass es so einen neuen Johannes geben muss, dann wird dir gezeigt, er ist es. Also, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Bei ihm läuft es genauso. Woher wissen wir, dass er dieser neue Johannes ist und wir durch ihn den Weg zu Gott bekommen? Weil er die Vision von Gott bekommen hat. So, letztlich müssen wir daran glauben. Also wir müssen dieser einzelnen Person glauben, dass sie wirklich eine innere Erleuchtung, wirklich eine Begegnung mit einem Engel gehabt hat. Damit startet die Religion. Aber es gibt keine wirkliche Nachprüfbarkeit. Und das ist eben anders bei dem, womit das Christentum gestartet ist. Nämlich die Auferstehung von Jesus als ein historisches Ereignis. Es war nicht eine Erleuchtung, die Jesus unter einem Baum hatte, eine innere Eingebung, eine Vision, die jemand hatte, sondern ein historisches Ereignis. Ein Ereignis, das in Raum und Zeit stattgefunden hat. Und ein geschichtliches Ereignis, das man wie andere historische Ereignisse auch bis zu einem gewissen Grad nachprüfen kann. Und ich sage bis zu einem gewissen Grad, weil bei historischen Ereignissen das immer anders ist als bei physikalischen Naturgesetzen. Also du kannst jetzt nicht ein historisches Ereignis im Reagenzglas wieder und wieder und wieder wiederholen. Das geht nicht. Du kannst dir anschauen, was sind die Daten, die wir haben, was sagen die Texte, was sagen die archäologischen Funde und was ist die plausibelste und beste Erklärung. So arbeitet man in der Geschichtswissenschaft. Und wenn wir mal so da rangehen an die Auferstehung von Jesus, dann ist aus meiner Überzeugung heraus und aus der von Paulus und Petrus die beste Erklärung dafür, dass Jesus wirklich auferstanden ist von den Toten. Und damit unser Glaube wahr ist. Nicht nur schön, sondern auch wahr und auf ein solides Fundament gestellt. So, die Sache bei einem historischen Ereignis ist, dass du eben hinhocken, studieren, nachlesen kannst und nicht dein ganzer Glaube an so einem seidenen Faden hängt, hat jetzt diese Person die Wahrheit gesagt oder nicht? Hat sie die nicht gesagt? Einmal durchschneiden und das ganze Ding platzt. Jetzt ist natürlich die Frage, ist die Auferstehung ein historisches Ereignis? Ist sie wirklich passiert oder sind es nur Fake News? Und natürlich kann man jetzt in so einer kurzen Predigt hier an einem Sonntagvormittag nicht über alle Themen, über alle Indizien da in der Tiefe gehen. Nein, ich will es jetzt auch nicht nutzen, um Werbung zu machen für meinen YouTube-Channel. Könnt ihr natürlich auch drauf gehen. Könnt ihr auch drauf gehen, da habe ich auch ein paar Inhalte zu. Aber es gibt jede Menge Bücher und Debatten und lange Videos, die du dazu finden wirst. Du könntest jetzt hier viel, 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 viel drüber sagen. Ich will einfach mal über ein paar Hard Facts gehen, die, und weil es eine Predigt ist, wir anhand von einem Bibeltext durchgehen werden, aber ein bisschen anders, die mir da so also kommen, weswegen ich glaube, die Auferstehung Jesu ist die beste Erklärung für eine Sammlung von verschiedenen Indizien rund um das Sterben von Jesus. So, und jetzt denkst du, okay, aber sollen wir da wirklich in die Bibel gehen? Weil wir können doch nicht die Bibel mit der Bibel belegen. Das ist ein Zirkelschlussargument. Wir können ja nicht sagen, wir tun ein biblisches Ereignis damit belegen, dass es in der Bibel steht, oder? Ich glaube, wo wir ein bisschen rauskommen müssen, ist, wenn wir das Ganze uns so mit den Augen angucken von einem Skeptiker und fragen, ist das Ganze historisch glaubwürdig oder nicht, ist diese Glaubensbrille. Ja, wir glauben, die Bibel und auch hier dieser erste Korintherbrief, den wir uns gleich anschauen, ist von Gottes Geist inspiriert. Aber selbst wenn es nicht wäre, wäre es immer noch einfach ein historisches Dokument aus dem ersten Jahrhundert, das wir so wie jedes andere historische Dokument angucken können und untersuchen können. So Historiker, die lesen sich ständig irgendwelche Schriften von Griechen und Ägyptern und so weiter und Persern durch aus der Antike, deren Glaubensüberzeugung sie nicht teilen. Und trotzdem können sie anhand dieser Dokumente am Ende ein paar Hard Facts formulieren, wo sie sagen, okay, die stehen fest, auch wenn wir die Weltanschauung der Leute nicht teilen. Also nimm mal die Brille von einem Skeptiker ein, zieh sie mal an und lese mal einfach diesen Brief jetzt, um das Ganze mal historisch auszuwerten. Und ich glaube, da kann man so ein paar Hard Facts rausziehen. Also Paulus, er schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Folgendes. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zuerst Petrus gezeigt und dann im ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Also was Paulus hier macht ist, er zählt eine Reihe von Argumenten auf. Er führt dann weiterhin im Brief aus, was das mit der Auferstehung Jesu auf sich hat und was das für unser Leben bedeutet, in diesem Leben, in der Ewigkeit. Aber bevor er das macht, tut er erstmal so dieses Framework legen und das Fundament legen und nennt ein paar Argumente für die Auferstehung. So das Erste, was er anführt, ist, er hat es weitergegeben bekommen. Also dieser Brief, den er schreibt, der wurde so im Jahr 54, 55 geschrieben, also so 25 Jahre nach Jesu Tod, also schon relativ früh, wo man jetzt sieht, okay, das ist jetzt nicht eine Legende, die Auferstehung Jesu, die sich irgendwie gebildet hat über viele, viele Jahrzehnte. So die ersten Christen haben noch nicht dran geglaubt und 70, 80, 90 Jahre später hat sich dann so eine Legende gebildet, dass das passiert ist, sondern schon 25 Jahre später haben die Christen das offensichtlich geglaubt. Und er bezieht sich auf etwas, was er empfangen bekommen hat. Und was er hier in Vers 3b bis 5 sagt, das wird von der Mehrheit der Neutestamentler, und viele schließen das noch ein bis einschließlich Vers 7, als eine Art Glaubensbekenntnis gesehen, das Paulus hier zitiert. Also so wie das apostolische Glaubensbekenntnis oder andere Glaubensbekenntnisse. Er zitiert hier ein Glaubensbekenntnis, was ihm überliefert worden ist, was ihm, sieht man am Griechischen und an verschiedenen anderen Sachen, wenn man da in den Text reingeht. Also Paulus, er bezieht sich hier auf etwas, was schon wenige Jahre, 3, 4, 5 Jahre nach dem Tod von Jesus im Umlauf war. Also das Argument hier, es ist keine spätere Legende, sondern schon sehr früh bezeugt. Okay, also um mal das festzuhalten, das hat sich nicht legendenhaft irgendwann gebildet, sondern das war die Geburtsstunde des Christentums. Das Christentum hat begonnen mit dem Glauben an die Auferstehung Jesu. Das Zweite, was er nennt, ist die Übereinstimmung mit dem Alten Testament. Das siehst du dann auch, wie in der Apostelgeschichte generell die gepredigt haben und ganz viel gesagt haben, schaut mal, was hier und hier und hier passiert ist, passt zusammen mit dem, was wir finden in den alten Schriften. Also er nennt erfüllte Prophetien, also hier nach der Schrift, gemäß den Aussagen der Schrift, erfüllte Prophetien sind so das zweite Argument, wo er sagt, da wurde was vorhergesagt, was jetzt hier passiert ist. Das dritte Argument ist die Masse an Zeugen, dass er aufzählt, er und er und er und er und er und dann sogar 500 auf einmal, also verschiedene Leute. So, ich finde immer interessant, mir das eben vorzustellen, wie so verschiedene Schnüre. So, wenn du jetzt da 2 Schnüre durchschneidest, weil, sagen wir mal, 2 der Zeugen hier wären Scharlatane gewesen, dann hast du immer noch hier 12 und 500, da ist immer noch 511 andere Schnüre. Also das Ganze steht und fällt nicht mit der Aussage von einem einzelnen Mann, sondern das sind verschiedene Personen, die unabhängig voneinander bezeugen, Jesus ist uns als Auferstandener erschienen. Und er zählt auf die Ansprechbarkeit der Zeugen. Er sagt, die meisten von ihnen leben noch, geht irgendwie ganz selbstverständlich davon aus, dass man die noch ansprechen kann, noch irgendwo mit ihnen in Kontakt treten kann und dass auch die Korinther darüber Bescheid wissen. Und er zählt auf die Lebensveränderung der Zeugen. Jakobus, der Halbbruder von Jesus, was muss dich dazu bringen, zu glauben, dein Bruder ist Gott, da muss was passieren. Und wir sehen, er hat ihn am Anfang für einen Verrückten gehalten. Und was ist passiert, dass er angefangen hat, an ihn zu glauben und zum Leiter der Kirche in Jerusalem wurde? Die Auferstehung von den Toten. Und indirekt führt er auch noch an, dass das Grab von Jesus leer war. Da heißt es, er wurde begraben und danach hat Gott ihn auferweckt. Okay, wenn er begraben wurde und dort immer noch liegen würde, dann könnte man easy nachschauen und den Auferstehungsglauben widerlegen. So, die ersten Christen haben in Jerusalem gepredigt, der Stadt, in der Jesus begraben wurde. Wenn sein Leichnam noch im Grab gelegen hätte, dann hätten die Leute, zu denen sie predigen, ganz einfach sagen können, jetzt Moment mal, was redet ihr da? Der liegt doch noch da drinne. Und nein, die Juden im ersten Jahrhundert haben nicht geglaubt, dass Leute auch symbolisch auferstehen in unseren Herzen. Für einen Juden im ersten Jahrhundert war eine Auferstehung immer was Leibliches. Also Petrus, er predigt in Apostelgeschichte 2 davon, dass sich die Verheißungen von David, dass der Leichnam nicht im Grab verwesen wird, sich in Christus erfüllt haben. Also er ging davon aus, er blieb da nicht körperlich im Grab, wie manche, sag ich mal, liberale Theologen der Neuzeit das so sagen, ja, wir brauchen ja nicht eine leibhaftige Auferstehung glauben. Nee, kein Mensch im ersten Jahrhundert ging von einer symbolischen, übertragenen Auferstehung auf und auch Petrus nicht. Apostelgeschichte 2 und ja. Genau, also, man konnte nicht sagen, Leute, was ihr sagt, stimmt nicht, weil das Grab war leer. Das ist ein weiteres Indiz, was wir da in diese Waagschale mit reinwerfen können. Jetzt ist die Frage, okay, kann man sich dieses leere Grab nicht auch irgendwie anders erklären? Ich meine, was da vielleicht auch noch ein Indiz ist, dass das Grab wirklich leer war, ist, dass es mehrfach bezeugt ist in verschiedenen unabhängigen Quellen, plus, dass die Ersten, die dieses leere Grab auffinden, alle Frauen sind. Und in der damaligen Kultur galt das Wort von Frauen nicht so viel. Wenn du jetzt eine Geschichte erfinden willst, dann suchst du dir nicht Zeugen aus, die keiner für glaubwürdig hält. Also stell dir mal jetzt ein paar Ukrainer vor, die eine neue Religion gründen und die ersten Personen in ihrer Auferstehungsstory sind Russen. Okay, vielleicht, ich will jetzt hier nicht politisch werden, sorry, vielleicht bist du Ukrainer, hast russische Freunde, Russe, hast Ukrainer, okay. Aber sag mal, kommt drauf an, in welchem Milieu du unterwegs bist, würdest du das wahrscheinlich nicht machen. Du würdest dir nicht Leute raussuchen, auf deren Wort man nicht so viel gibt. Und das war das Denken der Leute damals, aber heute zeigt es eben, okay, dann scheint ja diese Begebenheit von einem leeren Grab wirklich glaubwürdig zu sein, weil sonst würden die ja nicht solche unglaubwürdigen Zeugen einbauen. Auch, dass sie nicht erwähnt werden von Paulus, interessanterweise, zeigt, dass eben dieses Bekenntnis wegen seinem evangelistischen Charakter die Frauen nicht aufgenommen hat. Genau, aber die Frage ist, wie kann man sich das sonst erklären? Haben die Jünger sich das vielleicht nur eingebildet? Placebo-Effekt, haben sie das Ganze erfunden? Okay, sagen wir mal, sie hätten sich's eingebildet. Placebo-Effekt, dann bräuchte man erstmal eine sinnvolle Erklärung dafür, wie der Leichnam von Jesus weggekommen ist. Wir sagen, wir haben sich am Grab geirrt. Also sorry, das ist ein bisschen Banane. Aber ist es vielleicht so, dass, also erstmal bräuchte man dafür eine sinnvolle Erklärung und zweitens setzt ja einen Placebo-Effekt immer voraus, dass du auch schon die Erwartung und den Wunsch hast, dass das passiert. Also ich habe 1,5 Jahre in einem Altenheim gearbeitet und manchmal war es so, wenn eine ältere Dame geklingelt hat und über Schmerzen geklagt hat, hat man einfach nur ein paar Tröpfchen Wasser mit Traubenzucker gegeben und plötzlich waren die Schmerzen weg. So, weil sie Placebo-Effekt-mäßig dachte, wenn sie das nehmen wird, da ist irgendein Wirkstoff drin und es wird ihr die Schmerzen wegnehmen. Und es hat sehr oft geklappt, dieser Placebo-Effekt. Naja, aber der Punkt ist eben dabei, da ist ja schon eine Erwartung da. Und in die steigerst du dich rein. Aber das Letzte, was die Jünger erwartet haben, was irgendein Jude im ersten Jahrhundert erwartet hat, ist, dass der Messias am Kreuz leidet und dann wieder aufersteht von den Toten. So das sehen wir in den Evangelien selber, aber auch wenn wir die andere Literatur aus der Zeit des NTs uns anschauen. Die Vorstellung von der Auferstehung des Messias war den Juden fremd, war nicht in ihrem Kopf verankert, sodass sie sich jetzt irgendwie durch Wunschdenken reingesteigert hätten haben können in die Vorstellung von einem auferstandenen Jesus. Man kann sich fragen, okay, haben sie es sich vielleicht nur ausgedacht? Das ist auch nicht sehr wahrscheinlich. In dem griechischen Milieu, wo sie unterwegs waren, war eine leibliche Auferstehung absurd. Das siehst du auch in den in der Reaktion der Athener von der Passage aus Apostelgeschichte 17, wo wir vorher durchgegangen sind, die Reaktion der Leute, als Paulus den Auferstandenen predigt, ist, dass sie ihn auslachen. Weil so diese griechische Denke damals sehr leibfeindlich war. Man hat die Seele so als das Ultimative gesehen und der Körper war so was, hat man abgelehnt, von dem wollte man irgendwie befreit werden und mit dem wollte man nicht, also das war, ja, das war so diese Denke. Deswegen, der Glaube an eine leibliche Auferstehung ist jetzt keiner, der irgendeinen Griechen vom hinterm Ofen herholt, weil das einfach was war, wo dem Denken der Leute fremd war und man eher sogar Leute abgeschreckt hat. Und die Frage ist, was wäre ihr Motiv gewesen? Wenn Leute eine Religion erfinden, haben sie ein Motiv. Wenn Leute behaupten, sie hätten eine Vision von Gott bekommen, haben sie ein Motiv. Joseph Smith hatte, lesen wir in einem der heiligsten Schriften der Mormonen, Lehre und Bündnisse, die Vision, die Gott ihm gegeben hat, weitergegeben an seine Frau Emma, und dann sagt quasi Gott so durch Joseph, so spricht der Herr. Jetzt ich paraphrasiere ein bisschen, akzeptiere, dass mein Diener Joseph noch viele weitere Frauen heiraten wird. Und wenn du es nicht tun wirst, dann wird der Fluch von mir auf dir liegen. Sagt Joseph, aber Gott gibt es ihm ja weiter. Joseph Smith hat 50 Frauen geheiratet, davon waren mehrere bereits verheiratet. Und so ist er auch gestorben, weil ein wütender Mob an Ehemännern und Kritikern, deren Zeitungspressen er zerstört hat, auf ihn im Gefängnis, in dem er gerade saß, den Garaus gemacht haben. Also das ist, falls du irgendwelche Argumente möchtest für Gespräche mit Mormonen, jetzt hörst du welche. Kann ich mir Motive vorstellen, warum Joseph Smith sich das ausgedacht hat, diese Vision, die er seiner Frau Emma weitergegeben hat? Ich kann es mir vorstellen, ja. Ich habe mit einem Mormonen gequatscht, der sagt so, also, nee, aber keiner will 50 Frauen. Wieso sollte der sich das ausdenken? Also ich würde das nicht wollen. Na gut, also Bruder, es gibt manche Paradiesvorstellungen sind geprägt davon, dass du da viele Frauen hast. Also ich kann mir gute Gründe vorstellen, warum der sich das so ausgedacht hat. Menschen haben Motive, wenn sie solche Visionen erfinden. Dass sie selber was davon haben. Aber was hatten denn die Apostel davon? Ihr Leben lang nichts als Verfolgung und in vielen Fällen sogar den Märtyrertod, wo wir bei einigen historisch gesichert wissen, dass der so kam. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, aber sterben nicht auch andere für ihre Überzeugungen? Was ist mit den Terroristen von 9/11? Der Unterschied ist, dass andere dir was erzählen, dass andere eine Lüge erfinden und die erzählen dir das und du glaubst an deren Lüge, okay, das ist das eine, aber das andere ist selber eine Lüge in die Welt zu setzen, von der du die ganze Zeit weißt, die ist Quark und dein Leben lang für die zu leiden und für die zu sterben. Das macht keiner. Und jetzt könnte man sagen, okay, haben sie vielleicht in ihrer Community so einen Guru-Status bekommen, dass was immer sie gemacht und gesagt haben, dass sie wie die Heiligen waren und sie wurden da verehrt. Lest mal das Neue Testament. Also da waren ein paar pastorenfressende Gemeinden dabei, sag ich dir, wo die nicht gescheit bezahlt haben, wo die hart arbeiten mussten, wo die am Ende eben nicht die tollen Gurus waren, sondern oft Respektlosigkeit und Schlimmstes erleben mussten in den Kirchen von den Leuten, die sie zum Glauben geführt haben. Also es gibt nicht so viele Motive, dass sie sich das ausgedacht haben. Und in der Kombination damit, dass aber das leere Grab sehr wahrscheinlich leer war, ist in die Waagschale geworfen mit diesen ganzen anderen Indizien, und viele davon haben wir uns noch gar nicht angeschaut, aus meiner Sicht die beste und plausibelste Erklärung, die, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Und wenn man jetzt sagt, naja, nee, es muss eine bessere Erklärung geben, Tote erstehen nicht auf. Gut, das ist ja gerade der Punkt. Das wussten auch die ersten Christen. Deswegen ist ja gerade das, was das Christentum so wunderhaft macht. Und eben dieses Beglaubigungszeichen schlechthin ist. Jesus hat die krassesten Dinge über sich selber gesagt. Subrasim kann gerne schon mal nach vorne kommen. Und all diese Dinge, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass er Gott ist, all das, warum sollten wir das glauben? Die Antwort ist, weil er von den Toten auferstanden ist und damit gezeigt hat, dass er der ist, der er behauptet zu sein. Er hat an einer anderen Stelle, wo die Leute nach Zeichen fragen, gib uns ein Zeichen, da sagt er, ich gebe euch das. Das eine große Zeichen, das ihr bekommen werdet, ist das Zeichen des Jona, Matthäus 12, 38. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein und spricht über seine Auferstehung. Also, wenn Leute sagen, okay, zeig mir, warum sollte ich an Jesus glauben? Jesu Antwort ist, ich werde von den Toten auferstehen, deswegen solltest du an mich glauben. Paulus' Antwort ist, der Beweis ist, er ist von den Toten auferstanden. Petrus' Antwort in Apostelgeschichte 2 fällt recht ähnlich aus. In Jesu Selbstverständnis, in dem Selbstverständnis der Apostel, ist der christliche Glaube nicht etwas, was nur auf Gefühlen aufgebaut ist und auf Wunschdenken, sondern was verifizierbar ist und darum auf einem soliden historischen Tatsachenfundament steht, auf das wir unser Leben aufbauen können. Christlicher Glaube ist nicht blind, sondern hat viele Indizien, die zeigen, dass er vertrauenswürdig ist. Und ich will jetzt schließen damit, dir 4 Dinge zu nennen, die passieren werden, wenn du verinnerlicht hast, dass dein Glaube auf Tatsachen und nicht auf Gefühlen aufgebaut ist. Vielleicht geht es dir so, dass du denkst, hey, schön und gut, ich brauche das nicht. Vielleicht denkst du auch, deswegen brauchst kein anderer. Das ist auch mit Problem. Leute, die kommen aufgrund von einem emotionalen Erlebnis zum Glauben und denken, das ist der eine Weg, zum Glauben zu kommen, und können dann irgendwie nicht verstehen, dass manche Leute auch mehr brauchen, und ihre zweifelnden Mitchristen kommen zu ihnen und alles, was sie bekommen, ist eine, glaub einfach, es geht ja nicht um Wissen, sondern um eine Beziehung. Naja, das ist, glaube ich, schon mal ein falscher Schluss. Aber was ist denn mit dir, wenn du denkst, ja, ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich bin ja eigentlich auch so gut unterwegs. Muss ich wirklich jetzt das verinnerlicht haben? Ich will dir 4 Dinge nennen, die deinen Glauben auf ein anderes Level heben werden. Erstens, wenn du das verinnerlicht hast, dass dein Glaube auf Tatsachen, nicht auf Gefühlen aufgebaut ist, sind deine Gefühle, die du hast, nicht gegründet in Wunschdenken, sondern in Tatsachen und fühlen sich dadurch, glaube ich, sogar noch viel besser an. Ich kann mich erinnern, als Titanic irgendwie zum Jubiläum 20-Jähriges oder 15-Jähriges, weiß nicht mehr, nochmal im Kino bei uns lief, wieder ein paar Mädels da in der Reihe vor mir saßen nach dem Film und miteinander reden, und die eine fragt die andere, und, hast du geheult? Und sie sagt, ja, ich wollte, aber ich konnte nicht. Und ich dachte, okay, krass, also irgendwie, man geht in dieses Drama rein mit diesem Wunsch, ach, hoffentlich heul ich, weil dieser dramatische Liebesfilm, der soll mich so richtig mitnehmen. Ich habe mir gestern so einen dramatischen, du hast mich so schlimm behandelt, Song und was weiß ich, habe ich nie so erlebt. Aber ich habe mir angehört, weil ich einfach ich wollte dieses Feeling haben. Kennt ihr das? Man ist gar nicht verliebt, aber wenn du in einer Beziehung bist oder verheiratet, dann solltest du es eh sein. Aber du bist Single und du bist gar nicht verliebt, aber willst gerne diese romantischen Gefühle von irgendeinem Love-Song von Xavier, den du mitfühlen, weil einfach dieses Gefühl sich so toll anfühlt. Und so kann es auch im Lobpreis sein. Man sitzt da, man singt die krassesten Dinge, weil man das Gefühl während des Lobpreises so mag. Unabhängig von den Tatsachen, die man da besingt gerade. Aber es fühlt sich noch viel besser an, sage ich dir, wenn du weißt, das Ganze ist nicht nur Wunschdenken, sondern wahr. Das Grab ist ja wirklich leer. Es ist nicht nur eine schöne Message, die ich jetzt so rausproklamiere. Es ist wirklich in Tatsachen gegründet. Ich habe das manchmal so, ich singe im Lobpreis, dein Grab ist leer. Und währenddessen denke ich an die Tatsache, dass da Frauen als erste Zeugen aufgeführt werden und die Message sich von Jerusalem aus verbreitet hat. Und in dem Moment denke ich mir, Hammer, das hat ja wirklich Inhalt, was ich hier gerade singe. Hat ein Fundament. Zweitens, du bist nicht verunsichert, wenn auch andere Menschen aus anderen Glaubensrichtungen emotionale Erlebnisse haben. Wie gehe ich selber damit um, wenn ich jetzt plötzlich einen Mormonen kennenlerne oder einen Muslim, der auch was fühlt? Gut, wenn ich weiß, im Buch Mormon, das angeblich im 2. Jahrhundert in Amerika geschrieben wurde, steht drin, dass da in Amerika Elefanten und Ziegen und Pferde und Schweine gelebt haben. Aber ich aber weiß, Ziegen und Pferde und Schweine sind erst durch die Kolonialisten nach Amerika gekommen. Es kann also gar nicht im 2. Jahrhundert geschrieben sein. Dann ist mir egal, was für Gefühle ich habe, wenn ich über dieses Buch bete. Und dann kann ich doch mit einer gewissen Nüchternheit sagen, okay, du kannst da was fühlen, schön und gut, aber deswegen ist es noch lange nicht wahr. Drittens, du wirst auch dann an Gott festhalten, wenn du mal nicht alles schön findest. Und mit schön finden meine ich Inhalte der Bibel schön finden. Ich glaube, viele Leute, die ihren Glauben ablegen, machen das deswegen, weil sie auf Dinge in der Bibel stoßen, die sie nicht toll finden. Ah, mir gefällt es nicht, was du über Sexualethik sagst, Gott. Mir gefällt es nicht, was du über den doppelten Ausgang sagst. Mir gefällt es nicht, was du über dieses und jenes tust oder wie du im Alten Testament oder auch in der Offenbarung auftrittst als ein Richter. Wenn ich weiß, ich glaube da nicht nur dran, weil ich alles schön finde und meine Grundlage ist nicht, dass ich alles immer toll finde, dann halte ich auch dann an Gott fest, wenn mir mal nicht alles gefällt, was Gott macht, weil ich weiß, die Grundlage ist nicht, dass Gott meinen Vorstellungen entsprechen muss, sondern die Grundlage ist, dass die christliche Story wahr ist. Und die vierte und letzte Sache ist, dein Glaube wird auch dann, wenn du mal keine starken Emotionen hast, auf einem sicheren Grund stehen. Selbst wenn Emotionen fehlen, wird dann deine Glaubensgrundlage nicht in Frage gestellt. Und wir alle gehen mal durch Revival Nights wie letzte Woche, wo wir hier Gott besungen haben und Freude da war und der Hammer, und durch Mosaiktag-Konferenzen, melde ich noch an, in 2 Wochen wird der Jürgen nachher noch ansagen. Aber wir gehen auch mal durch Achterbahnfahrten, die eher emotionales Tief auszeichnen. Menschen, die wir verlieren, wo sich mal im Glauben und im Leben nicht alles schön anfühlt. Und wenn wir dann verstanden haben, hey, mein Glaube ist objektiv wahr, dann hilft mir das auch dann an Gott festzuhalten, wenn ich mal nicht auf den Herrlichkeitswolken schwebe. Und mit diesem Blick, ja, will ich die Predigt schließen. Gefühle sind gut, aber wie sagt man, sie sind ein guter Freund, ein schlechter Berater. Bau deinen Glauben nicht auf Gefühlen auf, sondern auf der Tatsache, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, und aus der heraus resultiert eine komplett neue, veränderte Form von Leben. Und da macht ja Paulus dann weiter in 1. Korinther 15. Er bleibt nicht stehen bei diesen Facts, die er aufzeichnet. Er führt dann aus, was das bedeutet. Wir haben neues Leben in Christus.